Wie grillt der Profi? Wie snacken Sterneköche? Und wie gelingen perfekte Antipasti? Bei Rheinpegel Brunched trifft sich der Genuss-Podcast der Rheinischen Post, Brunch, mit unserem Düsseldorf-Podcast Rheinpegel. Und ihr könnt dabei sein. Trefft euch mit mir und großartigen Genussexperten am Stadtstrand in Düsseldorf, probiert Köstlichkeiten, talkt mit und genießt einen wunderbaren Sonntag am Rheinufer. Am 16. Juni, 7. Juli und 11. August an der Oberkasseler Brücke. Alle Infos auf rp-online.de/brunch. Rheinpegel Brunched am Stadtstrand in Düsseldorf. Einfach köstlich.
Hallo, Ursula Weidenfeld ist hier und hier ist Tonspur Wissen.
Diese Nachvollziehbarkeit von Forschung ist was ganz Wichtiges und dafür sind Sammlungen da und dafür ist auch eine Biobank da. Und eine andere Ebene ist die, dass wir viele Populationen, viele Arten gar nicht immer wieder in der Wildnis antreffen. Das ist ein sehr teurer Prozess. Das sind Experten, die rausgehen und Biodiversität sammeln.
Wozu brauchen Museumsleute Gefrierschränke? Fragen wir Experten, fragen wir Jonas Astrin und Veit Braun.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Hier bei Tonspur Wissen fragen wir einmal in der Woche nach den neuesten Themen der Wissenschaft, nach neuen Entwicklungen und nach neuen Forschungsfeldern. Und wir fragen immer eine Wissenschaftlerin und einen Wissenschaftler oder einen Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen und eigene Vorschläge haben, dann schicken Sie uns doch eine Mail, tonspur@rheinische-post.de, und dann können wir uns drum kümmern. Und über 5 Sterne oder einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch immer ganz besonders. Ja, wir sind heute im Museum König. Das ist eine naturkundliche Sammlung, ein Leibniz-Institut, das an der Adenauerallee in Bonn seinen Sitz hat, indem man vorne in der Ausstellung präparierte Tiere, ihre Lebensräume betrachten kann und auch lernen kann, was im 19. und im frühen 20. Jahrhundert unter solchen Sammlungen verstanden worden ist. Also man kann in die Vergangenheit schauen, aber eben auch, und das macht man im Hinterbau des Museums, da sind wir gerade, schauen kann, welche Fragen möglicherweise in Zukunft auf uns zukommen und wie wir uns heute darauf vorbereiten. Deshalb reden wir über Biobanken, was im Kern nichts anderes sind als riesige Gefrierschränke oder auch kleinere Gefrierschränke, die im Keller von diesem Museum König stehen und in dem Proben aufbewahrt werden. Und wir fragen, warum werden diese Proben aufbewahrt? Was werden die uns in Zukunft über unsere Gegenwart oder über die Vergangenheit sagen können? Wozu braucht man das und wozu ist es nützlich? Und das werde ich jetzt diskutieren mit Jonas Astrin, der ist Biobanker hier am Museum König, also derjenige, der diese Gefrierschränke befüllt und organisiert und dazu forscht. Und das tut er am Leibniz-Institut für die Analyse des Biodiversitätswandels hier am Museum König. Und ich rede mit Veit Braun, der Soziologe ist und sich mit Crypto-Societies beschäftigt, also mit den sozusagen eingefrorenen Gesellschaften. Das macht er an der Uni Frankfurt und er beschäftigt sich mit den Fragen, wie die Möglichkeit, solche Sammlungen anzulegen, also Gefrierschränke zu füllen mit den organischen Proben der Gegenwart, wie das möglicherweise unsere Gesellschaft heute, aber eben auch die Gesellschaft der Zukunft verändern kann.
Wir waren gerade im Keller und haben große Stickstofftanks gesehen und sonst haben wir nichts gesehen, aber da ist die große Bonner Biobank beheimatet. Und ja, das Erste, was ich gerne wissen will, ist, was ist eine Biobank? Weil gesehen habe ich sie zwar, aber verstanden habe ich sie noch nicht. Jonas, fang du doch mal an, bitte.
Also eine Biobank definiere ich zumindest so, dass es eine kuratierte Sammlung biologischer Proben ist, die langfristig deren Integrität auf molekularer Ebene, ihre Authentizität, also die Echtheit der Probe, sie ist nicht kontaminiert und ich weiß, wo sie ist und dass sie es ist, garantiert, aber auch die Verfügbarkeit von einer Probe garantiert für die wissenschaftliche Forschung, die Rechteverwaltung garantiert und das Ganze passiert in einer Biobank, in dem standardisierte Prozesse, also sogenannte SOPs, Standard Operating Procedures, zum Tragen kommen.
Und kannst du mir das auch nochmal auf Deutsch erklären? Also ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, würde ich sagen, du sammelst Sachen, so ähnlich wie die vorne im Museum ausgestellt sind, also organisches Material, und versuchst es irgendwie möglichst genau zu dokumentieren und diese Probe oder dieses Material dann so zu erhalten, indem du es ganz kalt machst, dass es auch lange hält und verfügbar ist.
Genau, also auf Deutsch ist es gefrorener Kram. Und dieser gefrorene Kram, das können DNA-Proben sein, das kann Gewebe sein, ein Stück Muskel von einem Wirbeltier zum Beispiel oder ein Bein von einem Käfer. Das können auch lebende Zellen sein, die gefroren, ja, bei unterschiedlichen Temperaturen lagern. Also bei Zellen brauchen wir auf jeden Fall die minus 190 Grad Celsius, die Flüssigstickstoff uns gibt. Andere Proben können vielleicht bei minus 80 gelagert werden.
Und Gott sei Dank ist auch Veit hier, der uns, also wir haben jetzt praktisch das gehört, was das Museum König macht. Das ist ein naturkundliches Interesse und da geht es um die Dokumentation von eben möglichst vielen organischen Materialien. Veit, du bist Soziologe an der Uni Frankfurt und beschäftigst dich so ein bisschen mit der Frage, wozu braucht der Mensch das, wozu macht er das, wie verändert es eine Gesellschaft, wenn sie sich sozusagen ständig einfrieren kann?
Ja, genau. Ich würde das, was Jonas jetzt gesagt hat, vielleicht mal in ein bisschen abstrakteren soziologischen Begrifflichkeiten versuchen zu fassen, die hoffentlich trotzdem verständlich sind. Man kann sagen, Biobanken sind Banken. In der ganz banalen Bedeutung, wie Banken für uns Banken sind, wo wir unser Erspartes hintragen, wenn wir es gerade nicht brauchen. Dass es da sicher verwahrt wird, dass wir es vielleicht für jemanden vermachen können, wenn wir dann mal nicht mehr da sind, dass das noch da ist, dass es vielleicht auch die Bank sinnvoll irgendwo anlegen kann, während wir gerade nichts damit anfangen können, ja, und das vielleicht auch jemand anderem überantworten kann. Das heißt, Biobanken sind so eine Art Verteiler, die im besten Fall dafür sorgen, dass die Proben, die da lagern, nicht einfach nur da träge rumliegen, sondern auch ein bisschen zirkulieren. Ja? Also die helfen uns, dass die Währung der Biologie, der Wissenschaft ein bisschen besser durch die Gesellschaft zirkulieren kann.
Also nochmal zusammengefasst, Jonas, du sammelst und Veit weiß, warum wir sammeln. Also er sagt eben, wir versammeln ja eigentlich dann Erkenntnis und frieren sie ein oder Natur und frieren sie ein, um sie sozusagen zu verzinsen. Das ist ja das Bild der Bank, dass man daraus Nutzen zieht, der am Ende größer ist als das, was man vorher hatte. Kann ich noch verstehen, was dieser Nutzen ist? Warum macht man das?
Ja, also dieser Nutzen, der existiert auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Einerseits dient die Biobank als Sammlung, als museale Sammlung, die mit den anderen Sammlungen am Museum auch verknüpft ist, ganz klar erstmal dazu zu vouchern, wie man das in der Wissenschaft nennt. Das bedeutet letzten Endes, dass man wissenschaftliche Ergebnisse, empirische Ergebnisse, die also in der praktischen Forschung gewonnen wurden, dass man die mit Belegen versieht, so dass man hingehen kann nachträglich und sich anschauen kann, ob das überhaupt so passt, ob vielleicht die Methode ein Problem hatte, ob vielleicht was verwechselt wurde und so weiter. Diese Nachvollziehbarkeit von Forschung ist was ganz Wichtiges und dafür sind Sammlungen da und dafür ist auch eine Biobank da. Die dient dann halt besonders dazu, dass man molekulare Ergebnisse nachvollziehen kann. Das ist die eine Ebene. Eine andere Ebene ist die, dass wir viele Populationen, viele Arten gar nicht immer wieder in der Wildnis antreffen. Das ist ein sehr teurer Prozess. Das sind Experten, die rausgehen und Biodiversität sammeln. Und es gehört sehr viel Fachwissen dazu. Und dass man diese Prozesse entweder nicht wiederholen muss, weil sie teuer sind, oder nicht wiederholen kann, weil man vielleicht eben die Tiere nicht mehr antrifft in der Natur. Dafür ist die Biobank eben, wie Veit sagte, wichtig.
Also ihr guckt vor allem auf die Frage, ist das, was schon da ist, was gefunden ist, richtig dokumentiert, und zum anderen aber auch auf die, wenn etwas ausstirbt, dass man es dann doch noch hat und dass man vielleicht sogar es lebendig hat. Also man muss dann nicht mehr irgendwo hinfahren, wo etwas ausgestorben ist, sondern kann es im Museum König sozusagen auftauen. Gibt es dafür eine Geschichte oder ein Beispiel, das du erzählen kannst, warum das gemacht wird und wann es eben wirklich auch relevant wird?
Vielleicht, bevor ich da einsteige, noch ein weiterer Aspekt. Es ist ja auch nachhaltiger, also auch für die Umwelt schonender, wenn man eine Probe hat, die nachgenutzt werden kann von anderen, weil man eben noch ein bisschen DNA übrig hat, dass man nicht wieder hingeht und einen Eingriff in die Natur durchführt, der nicht sein muss. Beispiele haben wir ganz viele. Also wofür die Biobank letzten Endes genutzt wird, das kann Studien sein, die sich mit der Artabgrenzung auseinandersetzen. Das können ökologische Studien sein, wie sich Ökosysteme verändern. Das können Studien sein, wo die Evolution von Krankheiten über die Wirbeltiere sich entwickelt. Es kann um Nahrungsmittelsicherung gehen. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Aspekte, die in die Museen auch versuchen, sich rein zu entwickeln, weil unsere Nutzerinnen und Nutzer eben auch wachsen, die Kreise.
Also nicht mehr nur die Giraffe angucken, wenn man in Bonn in der Adenauerallee im Museum König ist, sondern sich eben auch klar machen, dass dahinter dann doch irgendwie noch ganz viel Wissenschaft und Forschung steckt, die wirklich auch aktuelle Bezüge hat. Aber Veit, vielleicht ordnest du uns und sortierst uns das mal ein. Wir haben hier im Podcast vor ein paar Monaten die Geschichte gehabt von nördlichen Breitmaulnashörnern, die aussterben, wovon es nur noch 2 Exemplare gibt und ein Riesenaufwand getrieben wird, um das Genmaterial dieser 2 Exemplare eben nicht nur zu sichern, sondern auch Nachwuchs zu bekommen, um eben das nördliche Breitmaulnashorn vor dem Aussterben zu bewahren. Und am Ende der Geschichte haben die Forscher erzählt, sie würden eben auch jetzt gucken, ob es nicht noch irgendwo ausgestopfte nördliche Breitmaulnashörner gibt, damit man Genmaterial isolieren kann, damit man die Zellen, die man hat, eben so verändern kann, dass diese Tiere am Ende nicht miteinander verwandt sind. Also super kompliziert, wahnsinnig aufwendig. Aber ist das so ein Beispiel dafür, wo man in Zukunft Biobanken benutzen würde, um Schäden zu reparieren, die die Natur selber nicht mehr repariert?
Ja, das könnte man tatsächlich so sagen. Ich würde da vielleicht unterscheiden. Wie gesagt, gibt es ja unterschiedliche Arten von Banken. Und das ist vielleicht so ein bisschen was wie die Volkswagen-Bank für Volkswagen. Ja. Also die hat ein ganz bestimmtes Ziel. Die möchte eine Institution unterstützen für sehr zielgerichtete Projekte. In dem Fall am IZW Berlin, dieses Breitmaulnashorn-Projekt aus der Leibniz-Gemeinschaft auch. Und da werden ganz zielgerichtete Protokolle auch entwickelt. Wie friere ich denn dieses Material ein? Wie taue ich das auf? Was ist denn die genetische Basis, die ich noch habe? Und dazu muss man sagen, also dieses nördliche Breitmaulnashorn, da leben ja noch 2 Weibchen. Das letzte Männchen ist schon gestorben. Also es ist funktional, ist diese Art ausgestorben. Das heißt, selbst wenn ich das jetzt schaffen würde, aus eingefrorenem Material das aufzutauen und ein neues Tier zu klonen oder durch Stammzelltechnologie nochmal ein neues Tier zu zeugen, habe ich weiterhin das Problem, dass diese Population extrem ingezüchtet ist und ich dann schauen muss, wo bekomme ich denn überhaupt genetische Variation her. Das ist ein klassisches Problem von Zoos, eigentlich schon seit dem Bestehen von Zoos. Die entstehen ja um die gleiche Zeit wie Naturkundemuseen, so im 18. Jahrhundert. Und Museen haben immer das Problem, wie können wir dann das, was wir eingelagert haben, die toten Tiere konservieren und die Zoos haben das Problem, wie können wir denn die lebenden Tiere, die wir haben, wie schaffen wir das dann, dass die uns nicht wegsterben? So, und das hat sich natürlich über die Jahre auch entwickelt, aber die Zoos haben erkannt, okay, mit diesen Biobanken und diesen Technologien, also vor allem dieser Kryopräservierung, dieses Einfrieren bei sehr niedrigen Temperaturen in flüssigem Stickstoff, haben wir ganz großartiges genetisches Material. Das können wir heute auch mit biotechnischen Methoden bearbeiten. Das ging zum Beispiel vor 40, 50 Jahren noch nicht. Aber wir haben weiterhin das Problem, dass das, was eigentlich zum Aussterben der Art geführt hat, auch weiterhin die Art bedroht, wenn wir die jetzt auswildern. Das heißt, wir müssen uns zusätzlich nochmal Biotechnologie holen, um dann dafür zu sorgen, dass diese neuen Breitmaulnashörner, die aus dem Gefrierschrank sozusagen kommen, dass die nicht wieder verschwinden. Also das bleibt ein teures Unterfangen. Das ist natürlich ein Problem, mit dem sich das Museum weniger rumschlagen muss. Das Problem des Museums ist eigentlich, für so viele Anwendungsbeispiele über so viele Arten wie möglich hinweg Material bereitzuhalten, das dann vielleicht nicht die Qualität haben muss, dass ich damit weiterzüchten kann oder nochmal eine Art wiederbeleben, aber an das ich möglichst viele Fragen stellen kann aus biologischer Sicht, ja, ohne zu wissen, was diese Fragen sein werden.
Ja, das finde ich ist, allein wenn man durchs Museum läuft, dann sieht man, dass im 19. Jahrhundert, als man angefangen hat zu sammeln, wahrscheinlich am Anfang relativ unsystematisch alles gesammelt wurde, was man gefunden hat. Und dann sieht man, dass später und heute eben eher systematisch auch gedacht wird und zugeordnet wird. Ich nehme ja nicht an, dass es da so aussieht wie bei mir im Gefrierschrank. Da ist alles durcheinander und da würde ich sagen, sind auch ein paar tausend Arten drin. So genau habe ich das nicht im Kopf. Aber wie machst du das? Also wir waren eben im Keller, haben das gesehen. Das sind kleine Gefrierschränke. Wie viel ist da drin und wie sortiert man das, dass man es dann wirklich wiederfindet? Und wie groß ist denn so eine Probe?
Das ist eine gute Frage und ja, ich weiß nicht, ob du dir davon eine Scheibe für deinen Gefrierschrank abschneiden willst, aber wahrscheinlich wäre das nicht so praktisch, denn die meisten Proben existieren in kleinen Röhrchen und das ist im Grunde das Format, was die Biobank auch besonders macht. Sonst haben Sammlungen in Museen meistens einen taxonomischen Fokus, also eine Organismengruppe, ob es jetzt Vögel sind oder Ameisen oder sagen wir mal weiter Wespen. Das ist bei uns in der Biobank nicht so. Wir sammeln Röhrchen. Und in diesen Röhrchen kann alles Mögliche drin sein. Und deshalb ist es eher so eine methodisch orientierte Sammlung. Das macht es aber auch stark und das macht die Verwaltung auch einfach, weil wir sehr stark standardisieren. Also das ist das unser Trick, um unseren Kühlschrank im Gegensatz zu deinem organisiert zu halten. Wir haben Röhrchen, die beschriftet sind und die sind über eindeutige Zeiger mit der Datenbank verknüpft.
Und du bist ja aber trotzdem noch Mitarbeiter von einem Museum. Wenn ich jetzt hier hinkomme und sage, jetzt möchte ich aber gerne mal die Biobank sehen und dann zeigst du mir deinen Gefrierschrank, dann bin ich wahrscheinlich nur mäßig beeindruckt. Wie kann man denn Biobanken auch zeigen? Also warum sind die in Museen und was ist das museale Konzept dafür?
Ja, Biobanken an sich zu zeigen, ist gar nicht so leicht. Also man kann natürlich Fotos zeigen oder mal vorbeigehen und sagen, das hier sind unsere Stickstofftanks. Aber wirklich den Zugang zu den Objekten, die man in einer morphologischen Sammlung hat, wenn man eben, wie wir eben gerade, bei den Vögeln vorbeigeht und sieht, da sind die Tiere mit ihren Federn drin, das können wir in der Form nicht. Das ist genau wie wenn man durch eine Bibliothek geht, sieht man Bücher, kann die sofort aufschlagen. Das ist ein direkter, medialer Zugang. Aber die Biobank ist dann eher vergleichbar mit den digitalen Medien oder mit dem Mikrochips, Mikrofisch, die man erst durch einen Prozess jagen muss, um das Ergebnis zu bekommen. Das tut mir leid, da kann ich nicht ganz so beeindrucken.
Ja, wir haben uns ja vorher schon darüber unterhalten, was man so für Geschichten erzählen kann, Veit. Und du hast dann immer gesagt, frag bloß nicht nach Jurassic Park. Aber jetzt muss ich doch danach fragen, weil ich glaube, dass es eben kompliziert ist, die Geschichte zu erzählen. Da sind zigtausend Röhrchen im großen Gefrierschrank und das Museum ist ganz stolz darauf, die zu haben und das als Biobank verfügbar zu machen. Bei Jurassic Park ging es ja eben darum, dass man praktisch aus tiefgefrorenen Proben neue Dinosaurier wieder erweckt hat. Ist das der Traum, der hinter Biobanken steckt?
Ich würde sagen, ja und nein. Also natürlich steckt dieser Traum dahinter, weil das, was Jonas jetzt gerade ganz gut beschrieben hat, wir haben diese Röhrchen und wir wissen gar nicht, was sollen wir denn damit anfangen. Die sind für uns nicht zugänglich. Wenn wir jetzt als normale Museumsbesucherinnen und Besucher ins Museum gehen, wollen wir den Dinosaurier sehen. Ja, das ist das Erste, was wir eigentlich sehen wollen. Wir wollen da aufschauen und sagen, oh wow, die Wunder der Natur. Und dann verstehen wir sofort, wofür das Museum da ist. Also wir gehen ins Naturkundemuseum und wir wollen überwältigt werden von den Wundern der Natur. Und wenn uns jetzt jemand sagt, das Museum hat angefangen, Sachen einzufrieren und das ist total wichtig, dann wollen wir natürlich auch verstehen, warum. Und der Zugang, den wir haben, ist tatsächlich über diese Körper der ausgestellten Tiere, also die bunten Vögel, die riesigen Dinosaurier, diese schillernden Käfer und Schmetterlinge. Und das, wovon wir dann träumen, sind natürlich auch die Dinosaurier aus Jurassic Park. Also nicht mehr nur das Skelett zu sehen, sondern zu sagen, ach, irgendwann können wir damit auch den Brachiosaurus im Zoo sehen. Ja? Und das ist natürlich verständlich, weil wir wollen ja verstehen, warum das Museum das tut, warum das auch von der öffentlichen Hand unterhalten wird und warum Wissenschaftler so viel Zeit und Geld da reinstecken, das zu erhalten. Gleichzeitig ist das vielleicht maximal die Spitze des Eisbergs. Also natürlich, wir können das Breitmaulnashorn mit diesem Material und viel zusätzlichen Anstrengungen vielleicht wiederbeleben. Aber unter der Oberfläche sind es ganz viele Anwendungszwecke und Bedürfnisse auch im Museum, die sich ganz schwer artikulieren lassen, weil es für die keine klassische Ausstellungsfläche gibt. Ja, also ganz vieles, was im Museum passiert, kommen wir gar nicht mit. Wir sind jetzt hier auch in der Hinterbühne eigentlich des Museums im Neubau, nicht im sehr repräsentativen Altbau des Museums. Und das ist natürlich dann schwierig zu artikulieren, wenn wir immer gleich an Jurassic Park denken. Und das ist denke ich, auch aus meiner Sicht die große Herausforderung, wenn wir der Öffentlichkeit erklären wollen, warum sind Biobanken wichtig, warum müssen wir die in Zukunft ausbauen und eigentlich gegenüber der klassischen Sammlung auch noch stärken, ohne die klassische Sammlung aufzugeben, dann müssen wir wirklich erklären, was können wir denn damit zusätzlich machen, was ist denn der Mehrwert, ohne immer gleich zu sagen, na, wir machen hier einen Wollmammut oder ein Nashorn oder ein Dinosaurier, weil das, glaube ich, wird dann eher zu Enttäuschungen führen in der nahen Zukunft.
Wie viele Biobanken gibt es in Deutschland?
Es gibt eine ganze Menge, die Zahl habe ich leider nicht auf dem Schirm. Die meisten Biobanken, die existieren im humanen Bereich, also Krankenhäuser, Kliniken, da hat im Grunde jedes seine eigene Biobank. Im Biodiversitätsbereich gibt es schon deutlich weniger. Ich kann es jetzt auch ohne Vorbereitung nicht beziffern, tut mir leid. An Museen gibt es recht wenige, aber es kommt. Also man merkt, dass die größeren Museen in Europa auch jeder anfangen, ihre Biobanken oder molekulare Sammlungen oder wie sie sie nennen wollen, einzurichten. Und das ist eine Tendenz, die wir auch versuchen, in Netzwerken zu unterstützen und zu beflügeln, weil das ganz klar ist, dass die Forschung in den Lebenswissenschaften immer mehr in den molekularen Bereich reingeht. Und Biobanken sind das perfekte Instrument, um diese Forschung auch zu unterstützen. Und da wollen wir als Museen auch nicht hinten dran stehen und nur zugucken.
Ja, dann lass uns doch mal gucken. Also bei humanen Biobanken, das verstehe ich, das sind menschliche Gewebe, die eingefroren werden. Man kennt es vielleicht auch von diesem Social Freezing, dass junge Frauen ihre Eizellen konservieren und damit sie später schwanger werden können. Oder reiche Milliardäre, die sich dann nach dem Tod einfrieren lassen, damit sie, wenn ihre Krankheit heilbar ist, wieder auferstehen können. Das ist vielleicht das skurrile Ende. Aber das verstehe ich, warum man menschliches Gewebe einfriert. Auch, dass man hinterher daran forschen kann. Jetzt hat man tierisches und pflanzliches Gewebe auch oder Material auch. Veit, vielleicht mach uns doch mal das Szenario der Zukunft auf. Was kann man in Zukunft damit anfangen? Können wir dann sicher sein, dass unsere Nahrungsgrundlagen der Welt nicht verschwinden oder dass wir jederzeit Zugriff auf alles haben, was wir mal hatten, weil wir jetzt wissen, was wir damit anfangen können?
Also im besten Sinne haben wir dadurch Zugriff auf unsere Vergangenheit. Also ganz viele Sachen, die wir heute nicht erklären können, weil wir immer nur mit dem Material von heute arbeiten, das ist uns dadurch zugänglich. Und ich glaube, das ist eine große Ressource, nicht nur für Biologinnen und Biologen in der Forschung, sondern wir können damit auch, weil wir ganz viel mit kulturellem Material, also kulturell geprägtem Material ja auch arbeiten, also gerade im Bereich von Pflanzen zum Beispiel, können wir viel besser nachvollziehen, was ist denn damals auf gesellschaftlicher Ebene eigentlich passiert und können das nebeneinander legen. Ja, wir haben ja auch aus diesen Zeiten Archivquellen beispielsweise, Dokumente und können das dann abgleichen und können eigentlich was Ähnliches machen, wie die Museen das im Moment machen, also die morphologische Sammlung zum Beispiel neben die molekulare Sammlung legen und sagen, okay, was verstehen wir eigentlich besser, wenn wir das miteinander vergleichen? Insofern ist das für uns auch ein kultureller Schatz, würde ich sagen. Ja, also Tiere und Pflanzen existieren ja nicht losgelöst von der menschlichen Gesellschaft, sondern in unserer Mitte. Und ganz viele Fragen sind erstmal für uns Fragen an die Vergangenheit, um uns selbst besser zu verstehen. Und dann können wir natürlich sagen, okay, wir können auch technologisch was damit machen. Wir können jetzt mit diesen alten Pflanzen weiterzüchten oder in den Tieren, die haben eine Resistenz, die verschwunden ist, oder wir können unseren Genpool wieder verbreitern. Das ist sozusagen die technologische Seite, die man auch relativ schnell erklären kann. Aber ich denke, daneben gibt es auch einen ganz wichtigen Bedarf, Fragen an die Vergangenheit zu stellen. Und das ist eine Möglichkeit. Ich sage nicht, dass wir die alle damit werden beantworten können, weil das sind natürlich dann auch die Fragen der Zukunft an die Vergangenheit. Aber es ermöglicht uns zumindest so ein Fenster in die Vergangenheit.
Also ich habe jetzt verstanden, es ist interessant. Und das ist ja das, was Wissenschaftler tun. Ich würde jetzt aber auch gerne wissen, ob es nützlich ist.
Ja, selbstverständlich ist es nützlich, weil es im Grunde die Basis schafft für alle Fragen, die wir nicht nur heute, sondern auch morgen haben werden. Das können wir heute ja gar nicht vorhersehen, was wir wissen müssen, was wir erforschen müssen. Und wenn wir heute verpassen, die Basis für die Beantwortung dieser Fragen morgen zu schaffen, dann gucken wir in die Röhre, ganz kurz.
Und wird es denn dazu führen, Falk, du bist ja so der Soziologe und Philosoph unter uns, wird es dazu führen, dass wir in Zukunft vorsichtiger werden, weil wir wissen, was für große Schätze wir haben und die wir schon verloren haben? Oder werden wir einfach nachlässiger, weil wir sagen, wir haben ja eh alles im Gefrierschrank, wir können uns das immer wiederholen und können zurück auf los, wenn es sein muss?
Das kann natürlich beides passieren. Ich würde mal auch jetzt wieder vorsichtig optimistisch sagen, vielleicht werden wir ein bisschen ehrfurchtsvoller. In dem Sinne, dass viele Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, vielleicht gar nicht dem geschuldet sind, dass wir so achtlos waren oder dass es uns gleichgültig war, sondern dass wir erst im Nachhinein unter anderem über sowas wie das Naturkundemuseum verstanden haben, wie reich war denn die Biodiversität in der Vergangenheit und was ist seitdem verschwunden? Ja, also wir finden ja nach wie vor in den alten Schränken in der morphologischen Sammlung neue Arten, von denen wir gleichzeitig erfahren, dass sie nicht mehr da sind. Das ist natürlich was, was uns bestürzt und über das verstehen wir überhaupt erst die Fehler der Vergangenheit, ja, und können die dann korrigieren. Und ich denke, das Tolle an Naturkundemuseen ist, dass wir eigentlich den ganzen Reichtum der Natur so ein bisschen abbilden können, ne? Also den können wir nicht ganz ins Haus holen, aber wir bekommen Eindruck davon, wie reich die Natur eigentlich ist. Und wenn wir das nochmal auf einer anderen Ebene, also auf der molekularen Ebene und auf der Ebene der genetischen Vergangenheit nochmal nachvollziehen können, dann wären wir vielleicht nochmal ein bisschen ehrfurchtsvoller und wissen, wie kostbar das eigentlich ist.
Das ist jetzt sehr schön gesagt und auch sehr beeindruckend. Aber wenn ich die Nachrichten über Biodiversität sehe und höre, dann heißt es ja, sie geht dramatisch zurück, sie nimmt ab. Also dieses Demütige und Ehrfurchtsvolle, was wir haben, wenn wir hier sehen, wie viele Tiere es schon mal gab oder wie viele Organismen es schon mal gab, die es heute nicht mehr gibt. Das ist ja so ein frommer Wunsch. Eigentlich ist es ja andersrum. Also seid ihr am Ende nicht doch so die Feuerwehr der Biodiversität, die dann am Ende da ist, wenn irgendwie zu wenig da ist oder wenn es ganz schlimme Krankheiten gibt unter Pflanzen, unter Tieren.
Gut, dann vielleicht die vorsichtig pessimistische Sicht auf die Dinge. Natürlich lässt sich das damit nicht aufhalten, ne? Das Artensterben findet statt. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, das ist jetzt nicht unbedingt die Schuld der Leute an Naturkundemuseen, sondern die tun, was sie können, um zu sagen, okay, das findet statt. Was ist das, was in unserer Macht steht, um zumindest das zu sammeln, was noch da ist, bevor es wirklich ganz verschwunden ist? Und das Artenaussterben liegt natürlich an ganz vielen Dingen, die sich auch unserem Zugriff größtenteils entziehen. Also wer ist denn zum Beispiel zuständig für den Klimawandel, ja, der dazu führt, dass bestimmte Habitate einfach in Zukunft nicht da sein werden, die oft nur so groß sind, naja, wie ein Landkreis hier in Deutschland und dann sind die weg. Deshalb finde ich es immer ein bisschen gemein, ne, wenn wir den Biobankern sagen, na, das ist eigentlich der falsche Zugriff. Weil die Antwort, die man bekommt, ist, ja natürlich, wir können jetzt damit nicht das Artensterben aufhalten. Das steht auch so oder so nicht in unserer Macht. Aber das, was in unserer Macht steht, das wollen wir gerne tun. Und vielleicht, und das wäre schon meine Hoffnung, versteht man dann in 30 Jahren, also nicht die Molekularbiologinnen und Biologen oder wir jetzt hier am Tisch, aber wir als Gesellschaft ein bisschen besser, es dauert ja oft ein bisschen, bis der Groschen fällt, was eigentlich passiert ist.
Ja, dazu möchte ich auch kurz noch sagen, also das Sammeln steht auf der einen Seite und das Forschen steht auf der anderen Seite. Ich glaube, es ist gut und wichtig, dass wir sammeln und gerade dann, wenn wir morgen eventuell die Population oder die Art nicht mehr sammeln können, werden wir uns besonders freuen, dass wir die wenigstens noch nachträglich erforschen können. Das ist ein kleiner Trost allerdings nur. Aber viel wichtiger ist eigentlich eine Aktivität, die eigentlich gar nicht so sehr mit den Sammlungen in Zusammenhang steht, aber die wir auch am LIB durchführen, dass wir versuchen, durch Verstehen der Arten und durch Verstehen der Prozesse in Ökosystemen, gerade mit unserem Zentrum für Biodiversitätsmonitoring und Naturschutz, versuchen, die Öffentlichkeit zu informieren und zu schauen, wo kommt denn der Artenverlust her? Was sind die Faktoren, die ihn besonders beeinflussen? Das ist eine ganz parallele Strömung, die wir auch haben, aber die jetzt erstmal vielleicht gar keine Frage an die Biobank ist.
Vielen Dank, Jonas. Vielen Dank, Veit, für die Erklärung und für die auch Erzählung aus dem Museum König, in dem wir sitzen. Wir sitzen in der Bibliothek. Wir werden gleich auch noch eine große öffentliche Debatte haben dazu. Und man fragt sich eben immer so, ihr habt gesagt, morphologische Sammlung. Ich sag mal, das sind die Säle, wo man die Tiere sieht. Und Biobank, das ist der Raum im Keller, in dem der Gefrierschrank steht. Wie das zusammengeht, ich habe das, glaube ich, verstanden. Und ich finde vor allem interessant eben die Aktualität, mit der ihr, wo man eigentlich denkt, das sind so Archive der Menschheit, der Natur, die verwaltet werden, aber dass man eben ganz aktuell eben auch für Biodiversität mit wieder sorgen kann oder Dinge, die man verloren hat, wieder bekommen kann oder in irgendeiner Form erhalten kann. Das fand ich total interessant. Dankeschön. Wenn Sie uns Ihren Kommentar geben wollen, gerne bei X. Uns finden Sie unter @leibnizwgl, @rponline, mich unter @dastutmannicht. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ihre Ursula Weidenfeld.